DVBS Podcast. Berichte und Interviews. Heute mit Matthias Klaus und im ersten DVBS Podcast des Jahres 2025 spreche ich mit Dörte Mark. Sie war Schauspielerin und Akrobatin, dann bekam sie die Diagnose Retinitis pigmentosa. Heute ist sie blind, Moderatorin, Rednerin und DVBS-Mitglied. Wir sprechen über ihre Erblindung, über ein Buch, das sie darüber geschrieben hat und darüber, wie man sich als blinder Mensch gut in der Öffentlichkeit präsentiert. Heute im DVBS-Podcast zu Gast Dörte Mark, die in ihrem Buch geschrieben hat, ich habe gesagt, wenn ich blind werde, bringe ich mich um. Das ist jetzt nicht passiert, sonst säße sie heute nicht hier. Dörte, erstmal schönen guten Tag.
Danke, Matthias, für die Anmoderation. Ich freue mich, hier zu sein.
Wie war das damals? War das wirklich so bei dir, dass du gesagt hast, nein, das kommt hier alles für mich nicht in Frage und das ist wirklich für mich das Ende des Lebens? Oder ist das jetzt auch so ein bisschen, wir erzeugen Fallhöhe?
Nee, das war wirklich so. Also ich hatte die Diagnose, Retinitis pigmentosa war das, die für mich dann doch wie aus heiterem Himmel kam. Natürlich rückblickend weiß man immer schon, das hätte ich auch viel früher kriegen können, wenn man gewusst hätte, wonach man suchen soll und so. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein und ich tue jetzt alles, damit es nicht so kommt, dass ich blind werde. Und ich hatte so eine Flasche Sekt, die ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe zu irgendeinem anders, weiß ich gar nicht. Aber die hatte ich immer in meinem Zimmer. Und habe gedacht, wenn das alles nicht klappt, dann saufe ich jetzt diesen Sekt und dann mache ich irgendwas, dass ich nicht mehr am Leben bin. Das habe ich wirklich gedacht. Aber gleichzeitig war das ja auch doch noch ganz schön weit weg. Ich hatte ja gar keine Ahnung von blind sein, von blind werden und so weiter. Ich hatte halt nur diese Bilder aus den Medien, Aktion Sorgenkind Bilder, all das. Und das war meine Vorstellung davon. Und rückblickend glaube ich aber auch, dass so dieses, dann will ich nicht mehr leben, so ein bisschen das Schicksal erpressen war von meiner Seite. So, ich will das nicht. Und wenn ich es nicht anders kriege, dann spiele ich eben gar nicht mehr mit. Also das war es, glaube ich, auch.
Wie alt warst du da?
25. Es war 92, als ich die Diagnose bekommen habe, also noch kein Internet. Ich bin dann in so Buchhandlungen gegangen und habe in irgendwelchen Medizinbüchern geguckt, was ist das eigentlich und was heißt das und so weiter, ja.
Ich fand interessant zu lesen, was du alles versucht hast, um das aufzuhalten. Wie war das damals? Welche Dinge hast du probiert? Wo hast du geglaubt, das könnte mir helfen? Und was war irgendwie jetzt esoterischer Blödsinn?
Ja. Ich habe alles versucht, also alles, was nur irgendwie damals auf dem Markt war und da die Schulmedizin ja nichts hatte, war das alles alternativmedizinisch bis hin zu sehr esoterisch. Ja klar, alle möglichen Naturheilverfahren, Biofeedback-Ausleitung, Nahrungsergänzungsmittel, Homöopathie, alles, was irgendwie der Markt zu bieten hatte. Und das, von dem ich das Gefühl hatte, das war wirklich was, was geholfen hat auf die eine oder andere Weise, Akupunktur. Fand ich schon so, dass ich wirklich auch messbar ein bisschen besser danach gesehen habe. Das hat ja nie angehalten. Und dann war ich ganz am Ende 3 Monate in China in einer Augenklinik für traditionelle chinesische Medizin. Das war tatsächlich sehr seriös, weil die haben mich grundsätzlich gut untersucht, haben gesagt, okay, wenn es sehr gut läuft, können wir es ein bisschen verlangsamen, aber war mehr nicht. Und ja, also das war dann das, was ich gemacht habe. Aber du weißt ja nicht, wie schnell es sonst gegangen wäre oder ob es überhaupt ein Vorteil ist, wenn es langsamer geht. Für mich war es dann irgendwann sogar gut zu sagen, okay, das ist jetzt alles durch, jetzt ist es, wie es ist.
In deinem Buch steht ein Satz, der ungefähr so lautet, es gibt ja diesen Satz über alt werden ist schön, aber alt sein ist furchtbar. Du hattest den so ein bisschen umgedreht. Blind werden ist blöd, aber blind sein geht. Ich sag's mal so ungefähr.
Ja, ja, genau.
Das ist noch der Satz, der gilt für dich heute noch. Also du.
Ja, absolut. Das merke ich dann auch, wenn mir jemand von jemandem berichtet oder ich jemanden treffe oder so, ne? Also, wenn ich jetzt, klar, ich treffe ja viele andere blinde Menschen und wenn du im Dialoghaus unterwegs warst oder sonst in den Vereinen jetzt, klar. Und wenn ich dann jemanden treffe, der ist auch blind, die ist auch blind, denke ich, ja, so what, bin ich auch. Das ist, ne? Also, absolute Normalität. Aber wenn ich von jemandem höre, oh, meine Mutter erblindet gerade oder wer auch immer, dann weiß ich, oh, das ist ein Weg, die hat echt noch was vor sich. Und ob das gelingt, ist ja gar nicht gesagt. Also ich habe auch schon Menschen, du sicher auch, am Blindwerden wirklich richtig scheitern sehen.
Wie ist es bei dir? Hast du Tage, du kommst ja jetzt so als sehr positiver Mensch rüber und lebe deine Träume und dieses ganze Motivationszeug, Entschuldigung für diesen despektierlichen Ausdruck. Ja,
nee, das kannst du gerne so sagen.
Du weißt aber, was ich meine. Es gibt ja so einen Style bei den Motivationsrednern.
Total.
Und den machst du ja auch. Ich glaube, der ist auch gut, ne? Aber es ist schon so, wo man sagt, okay, ja, immer ein bisschen Drogen genommen vorher. Und dann frage ich mich, hast du so Momente, wo du zu Hause sitzt und denkst, scheiß Blindseierei?
Das ist echt eine gute Frage. Mit dem Blindsein habe ich es wirklich nicht mehr so oft. Da muss ich jetzt echt nachdenken, wann ich das letzte Mal so doll hatte. Klar, über die Jahre, du richtest dich ja mit so viel ein, von dem du einfach weißt, okay, geht halt nicht. Ne? Also wenn der Garten einen Haufen Unkraut hat, dann hat er das eben, es sei denn, es kommt jemand anders und macht es weg. Also ich mache das nicht. Es ist noch gar nicht lange her und es ist relativ banal, aber es ist trotzdem irgendwie Mist gewesen. Ich habe so ein dunkelblauen Wintermantel und dann war ich mit meiner Freundin unterwegs in der Stadt und dann sagte sie irgendwann, du, der ganze Kragen hat so Make-up-Reste. Das fand ich richtig scheiße. Weißt du, dieses, es ist so und jeder sieht das und du siehst das irgendwie lange nicht und fragst dich, oh, womit war ich da schon und wer hat das gesehen und mir nicht gesagt und so. Sowas ist schon scheiße, ja. Ein Spruch mit meinen Assistentinnen ist immer, bevor ich auf die Bühne gehe, so, und jetzt sag mir nur noch, was wir jetzt ändern können. Nicht sowas wie, neuer Bläser wäre auch mal schön, oder?
Ja, ja. Da kommen wir gleich noch dazu, wie du auf der Bühne arbeitest. Jetzt vielleicht noch ein bisschen ins Biografische getaucht. Dann gab es diesen Moment, wo du gesagt hast, so, jetzt reicht's. Und jetzt, das war wohl in China in dieser Klinik, gab es da irgend so einen Entschluss? Oder warst du einfach so am Boden, dass du gesagt hast, jetzt geht's nur noch aufwärts, fertig?
Also es war tatsächlich so, wie ich das erzähle. Es ist vielleicht ein bisschen noch verdichteter, weil sich das vielleicht eher über ein paar Tage hinzog. Aber es war echt so dieser Moment, wo ich gedacht habe, so, jetzt ist genau das eingetreten, was ich nie wollte. Und jetzt bin ich einfach ganz unten. Und dann dieses Gefühl, es geht jetzt auch nicht mehr, geht nicht mehr tiefer. Irgendwie hatte wirklich dieses Fallen ein Ende und dieses verzweifelte Denken, oh Gott, ich will nicht blind werden. Und wenn ich blind bin, ist es bestimmt das Ende. Und dann irgendwie so diese ganz kleinen Ideen, so, okay, und was jetzt? Und dann zu merken, okay, es ist nicht alles zu Ende. Und dann mit jedem nächsten Schritt, okay, wenn das jetzt geht, geht vielleicht auch das. Und wenn das jetzt Spaß gemacht hat, dann könnte man ja auch vielleicht nochmal gucken, ob das auch Spaß macht.
Nochmal biografisch, dann waren wir irgendwann in Hamburg im Dialog im Dunkeln. Du hattest das gemacht nach dem Studium oder während? Das ist mir nicht mehr klar.
Ja, am Ende. Also ich habe das Studium dann abgeschlossen. Ich habe dann ja, das war ja noch ein bisschen verrückt. Also ich finde diesen einen Moment in der Biografie, der darf nicht fehlen, als ich in die Beratungsstelle gegangen bin. Weil das war schon ein echter Wendepunkt, als ich gedacht habe, okay, jetzt nach dem ganzen Spaß, den ich da ausprobiert habe, brauche ich jetzt mal wirklich jemanden, der Tacheles redet und der sich auskennt.
Das war in Hamburg
diese Beratungsstelle, ne? Genau, Beratungsstelle für Blinde und Sehbehinderte. Und da habe ich den Berater ja gefragt, was kann ich jetzt machen, wenn ich gar nichts mehr sehe? Und dann hat er gesagt, also hat er wirklich original gesagt, naja, du kannst als Blinde, so hieß das ja damals noch, er hat nicht gesagt als blinde Person, als blinde Frau, er hat gesagt, du kannst als Blinde fast alles machen, wenn es scheitert, dann an der mangelnden Fantasie der Sehenden. Und das war für mich der entscheidende Satz.
Und der und hat sich sozusagen als Programm dann in dich
total
gebrannt.
Total, ja. Weil er war ja er war selbst blind, lange schon. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn der das sagt, der hat das auch ausprobiert, der muss das ja wissen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn man alles machen kann, dann kann ich auch das machen, was ich eigentlich immer am allerliebsten studieren wollte, nämlich Sport. Und verrückterweise, in Hamburg ist der NC für Sport mega hoch. Und das habe ich nicht geschafft vorher. Und mit dem Härtefallantrag aufgrund der Retinitis pigmentosa habe ich dann den Studienplatz gekriegt.
Das ist schon fast kurios, ne?
Ja, schon. Und das fand ich geil. Also das war wirklich das Fach für mich. Das hat Spaß gemacht in jeder Hinsicht. Und der Sportfachbereich in Hamburg, die waren immer schon berühmt dafür, innovativ, kreativ zu sein. Und die hatten daran wirklich Interesse und Neugier und letztlich auch wirklich Spaß auszuprobieren, wie geht das. Eigentlich musste man sowieso in jeder Sportart einige Stunden unter der Augenbinde wie Klettern, Turnen, Schwimmen, was auch immer, weil die das interessant fanden, das so ganzheitlich anzugehen. Und dann fanden sie es, glaube ich, wirklich interessant, das mit mir gemeinsam zu machen.
Haben die auch was gelernt?
Ich glaube tatsächlich ja. Also vielleicht kennst du ja diese Geschichte von dem, wo ich am Ende blind Hürden laufen sollte. Mhm. Und das war die Abschlussprüfung für Leichtathletik. Also ich konnte ja die ganzen Ballspiele nicht machen. Da gab es auch noch nicht diese Blindenfußball, Blindentennis. Das gab es ja alles noch gar nicht. Und dann war ich bei den Ballspielen komplett raus. Hab also alles andere auch ja machen müssen, weil klar, also ne, ich wollte es ja auch abschließen. Und dann beim Leichtathletik gehört dazu, dass du 100 Meter Hürden machst. Das ist natürlich so ne, von der Technik her und von allem für so eine Abschlussprüfung grundsätzlich interessant. Aber wenn du es nicht siehst, eine echte, also ich dachte, das geht gar nicht, jetzt bin ich raus, das war's. Und dann hat aber die Dozentin und die anderen haben gesagt, komm, lass mal probieren, ob das nicht geht. Und dann haben wir echt sehr lange dran rumprobiert, die anderen alle unter der Augenbinde und so. Also das war schon wirklich richtig interessant. Und das war so ein bisschen so ein Bild, wie das im Sportstudium funktioniert hat. Also wir haben wirklich da mitgearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so zeitgemäß wäre im Sinne von Inklusion. Aber damals hat das, glaube ich, für mich und eben auch für die Uni und für die anderen Mitstudierenden echt gut funktioniert.
Damit ich es nicht vergesse, und wir sagen ja hier immer gegenseitig, steht im Buch. Also das Buch heißt, wie man aus Trümmern ein Schloss baut, gibt es in jeder gut sortierten Hörbücherei. Und da kann man all diese Geschichten auch lesen. Ich habe das Buch neulich gelesen. Buch fand ich super. Vor 5 Jahren habe ich mal ein Interview, ich glaube im WDR 5 mit dir gehört, sowas wie Tagesgespräch, nee, keine Ahnung, wie das heißt, Redezeit, egal. Und dort wurde dann dieser Titel genannt und ich habe gedacht, das ist ja eine sympathische Frau, ich verstehe alles, was sie sagt, aber muss es denn direkt ein Schloss sein? Das war jetzt mir so macht ihr das für den Verlag oder findest du, dein Leben ist ein Schloss?
Ja, also natürlich, da ist ja viel. Also
wenn du diese Frage ja blöd findest, gesagt, schneiden wir die raus, die ist nicht wichtig.
Absolut,
ne?
Aber ich finde die Frage total gut, ich finde die Frage absolut gut, also weil das sind... Das weiß man ja nicht, wenn man mich nicht schon ein bisschen besser und länger kennt. Also all diese Sachen, die du jetzt auch gesagt hast, auch mit dem Motivationsreden und mit wie viel Energie bringst du da auf die Bühne und bist du immer positiv und jetzt eben auch mit dem Schloss und so weiter. Das sind schon Sachen, mit denen ich auch echt gehadert habe. Und ich wollte das Buch eher nennen, wie man aus Scheiße auch Gold machen kann.
Hätte ich besser gefunden.
Das wollte der Verlag nicht.
Kann ich mir vorstellen. Ja, ja.
Und genau.
Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Weil
absolut,
ein Schloss ist
absolut,
ja wirklich sehr groß und du bist
groß,
jetzt ein sehr erfolgreicher Mensch und alles, sag ich mal. Aber ob es nun ein Schloss ist, vielleicht reicht ja auch irgendwie eine Villa. So.
Ja, genau. Aber das wäre natürlich als Titel, hätte vielleicht nicht so gut funktioniert. Ich weiß aber absolut, was du meinst. Und in dem Buch habe ich das ja, glaube ich, auch nochmal, dass es, ne, dass es das Schloss natürlich auch Risse hat und es ist alles nicht perfekt, gar nicht. Darum geht's ja auch überhaupt
ja,
nicht.
Ja, ja, wir Aktivisten haben so, wie soll man sagen, leichte Abneigung zu Heldenreisegeschichten. Und
Ich weiß, absolut. Das deshalb sage ich auch, ich habe selber auch damit gehadert. Und es ist aber auch, finde ich, wiederum, wenn man ein bisschen international unterwegs ist, und ich war ja, die Ausbildung habe ich ja in England gemacht und so, ist es schon auch ein bisschen eine deutsche Geschichte, dass immer, ne, die deutsche 10 ist eine 8. Also immer so ein bisschen nochmal zu sagen, nee, ich sage jetzt, nee, das ist zu viel und das lieber nicht. Und so, das, also ich habe da viel auch drauf rumgekaut. Ich finde gut, dass du diese Fragen auch stellst, ja.
Ja, ich, wie gesagt, ich glaube, dass wir in diesem Podcast ja so ein bisschen unter uns sind. Und ich finde es einfach auch wichtig, weil das vielleicht Menschen, die das sonst so lesen, denken, oh, schon wieder so eine Tellerwäscher-Millionärsnummer, da brauchen wir das jetzt. Das soll niemanden abhalten, dieses Buch zu lesen. Das möchte ich nur bei der Gelegenheit mal sagen. Das ist trotzdem sehr spannend und selbst wenn man den Titel vielleicht ein bisschen groß findet, trotzdem lesen kann ich nur empfehlen. Ist gut. Also.
Das ist echt nett, dass du das sagst. Und das ist natürlich auch, wie man selber auf solche Geschichten reagiert. Also mich haben diese beiden Jungs da, die auf dem Everest geklettert sind und auch Sabrina Ten Bergens Bücher und so, also und noch so ein paar andere amerikanische, die ich dann gelesen habe. Für mich war das schon, dass ich gedacht habe, okay, wenn die Mount Everest schaffen, dann schaffe ich auch mal den Weg durch die Innenstadt oder so. Also mich hat das inspiriert. Ich habe nicht gedacht, oh Gott, sowas schaffe ich nie und das ist mir zu groß und meinst es dann deshalb alles gar nichts, sondern ich habe gedacht, okay, wenn die das schaffen, dann fange ich mal da an, guck mal, ob das geht.
Ich würde gerne mal zum Dialog im Dunkeln kommen. Ich finde das spannend, dass erstmal ich selber vor 30 Jahren, als ich jung war, beim Dialog im Dunkeln mit dabei war und die Deutsche Welle hat neulich, was mein Arbeitgeber ist bei der Gelegenheit, neulich eine Dialog im Dunkeln Ausstellung gemacht für Führungskräfte und ich nehme an, dass ein großer Teil dessen, was da inhaltlich verbreitet wurde, durchaus so ein bisschen entweder auf dich zurückgeht oder auf deine Art, diese Themen weiterzuentwickeln. Das ist ja nicht nur Besucher durchführen, guckt mal, wie es ist, blind zu sein. Ich war auch mal im Dialoghaus Hamburg mit meinem Sohn. Das war sehr interessant, auch für den. Aber trotzdem habt ihr ja dann da auch die Sache weitergedreht. Wie kamt ihr darauf, die Sache weiterzudrehen und wohin habt ihr sie gedreht am Ende?
Also ich bin ja zum Dialog im Dunkeln. Einmal bin ich da so rein als Besucherin und da hatte ich auch schon irgendwie so dieses, es war ja nicht ganz unumstritten, das ganze Konzept ist ja nach wie vor nicht. Und ich fand es aber ehrlich gesagt total geil. Also ich fand es so irre, wie das gestaltet war und dass es so lebensecht war. Und ich hatte so einen Spaß bei dem ersten Besuch schon und habe gedacht, okay, so als Job kann ich mir das super vorstellen. Und dann habe ich mich da einarbeiten lassen, weil dann geil, das hast du ja auch mal gemacht. Und das geht ja den allermeisten so, dass es am Anfang einfach wirklich richtig viel Spaß macht, da mit den Gruppen zu agieren und plötzlich kannst du alles, was die Leute dann nicht können. Ja. Und so, das hat einfach irgendwie ein bisschen was
Autorisierendes auch am wirklich. Anfang. Also total, wir haben das alle so, wir Guides von damals haben das alle so erlebt, dass wir gesagt haben, ha, guck mal, und jetzt sind wir hier die Könige von, ne? So.
Ja, also genau, ich meine, man kann da ein bisschen tiefer
das
einsteigen,
braucht sich
man kann
auf,
das auch alles alles, es braucht sich eh auf, man kann das alles kritisieren und so, aber ich hatte eben dieses Gefühl und dachte, oh, das macht Spaß. Und so habe ich da angefangen und habe dann aber gedacht, naja, Beruf ist es ja nicht, weil na jetzt habe ich ein Studium abgeschlossen, was ich hier in 2 Tagen gelernt habe, das kann ja nicht mein Beruf sein, dass ich jetzt hier Leute führe, aber dann hatte ich da einfach wahnsinnig viel Glück und es haben sich so viele Türen aufgemacht beim Dialoghaus, so heißt es da ja jetzt in Hamburg. Und ich konnte eben diese Führungskräfte Workshops da entwickeln. Und da habe ich mich dann reingefuchst, was ist das überhaupt? Und Teambuilding und Führungskräfteentwicklung und was gibt's da sonst für Konzepte? Also diese ganzen sonst irgendwie im Klettergarten oder Outdoor-Sachen oder warum machen die das? Macht das einen Effekt? Was kann das bringen? Und dann hatte ich das Glück, dass ich ziemlich viel damit rumspielen konnte. Also im Sinne von so arbeitsvertragsmäßig hatte ich einfach viel Spielraum. Und so ist da dann einfach vieles entstanden, was du jetzt wahrscheinlich da auch bei der Deutschen Welle in diesem Inoklusio-Programm, so hieß es ja, das ganze Ding erlebt hast. Ja, also dass man als Gruppe im Dunkeln vor Aufgaben gestellt wird, du musst miteinander reden, du musst dich abstimmen, letztlich das, was ne, in jedem Team irgendwie die Essenz von allem ist, einander zuhören, nach Lösungen suchen, solche Sachen.
Gut, aber von da ging es ja dann doch bei dir wieder ins Helle, auf die große Bühne. Diese große Bühne, wie ist das entstanden, dass du jetzt sagst, okay, also ich möchte vor den Massen reden?
Das kam so. Da kam eine Anfrage zum Dialog im Dunkeln und alle Anfragen, die irgendwie nicht in das normale Angebot passten, landeten auf meinem Schreibtisch. Das war eine Anfrage, Manfred Otto Albrecht, Fortbildungsakademie der Wirtschaft, die suchten jemanden zur Moderation von so einem Kongress bei Airbus, Inklusion auf den Arbeitsmarkt. Und das fand ich spannend und habe ich gedacht, oh, vielleicht möchte ich das gerne machen. Und dann bin ich zur damaligen Geschäftsführerin, habe gesagt, hier gibt's diese Anfrage, Moderation von so einem Kongress. Und sie, ja, aber sowas machen wir doch gar nicht. Ich so, ja, aber ich würde das eigentlich gerne machen. Und sie, ja, dann mach. Und dann habe ich mich da so reingefuchst, habe mich dafür nochmal coachen lassen. Jemand, mit dem ich die Teamentwicklerausbildung zusammen gemacht habe, der ist Medientrainer. Das passte alles so, ne, dass ich da gleich jemanden an der Hand hatte. Ja, und dann habe ich das gemacht und es hat mir total Spaß gemacht. Und dann dachte ich auch, das war's, ne? Da habe ich auch wieder was anderes gemacht, das ist auch immer schön. Und plötzlich kamen danach dann immer mehr Anfragen. Also ohne, dass ich jetzt dafür mich entschieden hätte oder Werbung gemacht hätte, ich will jetzt was anderes machen, ich will jetzt Moderatorin sein. Das kam dann. Ich glaube, es lag auch ein bisschen an dem Zeitgeist, ne? Also viele Veranstalter zum Thema Inklusion haben sich die Veranstalter, Veranstalterinnen gedacht, so wäre jetzt passend, wenn die Moderatorin auch eine sichtbare Behinderung hat. So habe ich, glaube ich, da viele Aufträge am Anfang bekommen. Und dann kam, glaube ich, viel zusammen, was ich schon gemacht hatte. Also ich kam ja von der Bühne mit dem, was ich gemacht habe, was eher so noch vom Straßentheater Comedy so kam. Dann habe ich ja aber auch studiert und wusste, wie man sich ernsthaft in Themen reinfuchst. Ich wollte früher eh mal Journalistin werden. Also es passte viel zusammen in meiner Person sozusagen, so dass ich jetzt hoffe, ich werde nicht engagiert, weil ich blind bin, sondern weil ich eine Moderatorin bin, die zu einer Veranstaltung passt.
Wäre jetzt dann doch die nächste Frage gewesen, wie oft kannst du denn die Bubble verlassen, dass du thematisch sagst, okay, heute geht's um ökologischen Landbau oder heute reden wir von, wie baut man Flugzeugtriebwerke. Passiert dir das auch? Hast du auch solche Aufträge oder sind die doch meistens alle im Inklusionsfeld?
Also ich habe die Aufträge und ich sag dir, was passiert. Also am Anfang hatte ich sie nicht. Und dann dadurch, dass ja bei Veranstaltungen Menschen sitzen, die dann auch andere Veranstaltungen machen, die wiederum andere Themen haben, kam das auch doch schon ganz schön bald. Also Wohnungsbau, Stadtentwicklung, Kriminalität, Themen, mit denen ich vorher wirklich nichts zu tun hatte. Und ich habe die Anfrage bekommen, dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich immer einen Schreck gekriegt und gedacht, sorry, aber scheiße, davon habe ich überhaupt keine Ahnung. Also Stadtentwicklung war wirklich so, dass ich dachte, oh je. Und da habe ich viel gemacht. Und das hatte nichts mit Inklusion im direkten Sinne zu tun, gar nicht. Deshalb war ich da auch nicht engagiert. Frauenthemen und Bildungsthemen, unabhängig von Inklusion. Und wenn ich im weitesten Sinne Inklusionsthemen habe, dann ist es für mich ein bisschen leichter, weil ich da einfach doch sehr viel mehr Expertise mitbringe aus nicht nur aus der eigenen Geschichte, aus der Arbeit im Dialoghaus, aber eben auch von super vielen Veranstaltungen, die ich zu dem Thema schon moderiert habe. Da kenne ich sozusagen die ganzen Diskussionslinien. Bei anderen Themen ist es wieder ein bisschen neu für mich. Am liebsten mag ich, wenn das Themen sind, bei denen ich mich doch auch genug auskenne, wie jetzt Feminismus-Themen, Frauenthemen, vielleicht auch geflüchtete Menschen, Erziehung, Bildung, solche Themen.
Wenn Menschen auch hier zuhören, inklusive meiner Wenigkeit, dass wir auch mal in der Öffentlichkeit sprechen, dass wir blind sind oder sehbehindert sind und gewisse Hürden haben. Was ist dir aufgefallen in dem, was du an Ausbildung mitgekriegt hast und die Erfahrungen, die du gemacht hast? Gibt es irgendwas ganz Wichtiges, auf das man achten muss, wenn man blind ist und geht raus und hat so ein bisschen im Hinterkopf, ach, die nehmen einen ja sowieso nicht ernst, weil man ja doch irgendwie, die glauben ja doch, man versteht das hier alles nicht. Und wie kriegen wir die Leute überzeugt? Was kann ich als blinder Mensch tun, wenn ich auf eine Bühne trete, um richtig gut zu wirken?
Das ist eine gute Frage. Also ich fange mal ganz basic an. Du musst irgendwie damit umgehen, dass du das Publikum nicht siehst, die dich sehen. Also das ist ja für alle dann doch zumindest eine nicht ganz alltägliche Situation, weil für die allermeisten bist du dann die erste blinde Person auf der Bühne, gerade wenn es nicht um Inklusion sowieso schon geht. Ich habe ja so ein paar kleine Spielereien, die ich dann mit dem Publikum mache, damit dann schon mal alles klar ist, so die Situation ist, wie sie ist und ich weiß auch, dass sie so ist sozusagen. Also es wäre überhaupt keine Option, gar nichts damit zu machen und zu erwarten, dass die dann auch denken, das ist einfach eine Moderatorin. Die werden sich Gedanken darüber machen, wie macht sie das und wie geht das überhaupt und hat sie das alles auswendig gelernt und keine Ahnung, also was sich die Menschen so fragen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was ich dann mache, ist, dass ich zum Beispiel dieses, was am Anfang gerne mit Handheben und wer ist hier irgendwie aus Politik und Verwaltung und wer ist aus schulischer Praxis oder so, dass ich das dann summenderweise mir sozusagen von dem Publikum erzählen lasse. Das mögen die sehr gerne, das ist mal was anderes. Ich beschreibe manchmal den Saal und auch mich, also im Sinne von Audiodeskription. Hol manchmal jemanden so auf die Bühne, dass ich diese Person vorher beschreibe und die kommt dann auf die Bühne. Das ist so ein bisschen, oder macht diesen Aufspann von Tatort und alle raten, was ist das wohl? Also, dass ich mit dem Thema was mache und gleichzeitig damit die Botschaft sende, es wird heute nicht darum gehen, dass ihr eine blinde Moderatorin habt, sondern ihr habt da jetzt eine, die weiß, dass sie euch nicht sieht. Und das ist irgendwie auch ein Aspekt, aber es ist hier jetzt nicht der inhaltliche Aspekt, sondern es ist eher auch was, was wir jetzt einmal alle kurz sozusagen auch mit ein bisschen Leichtigkeit angucken und dann ist es auch fertig. Und jetzt hattest du ja noch viel mehr Fragen. Was machst du damit? Super wichtig ist ja die Ausrichtung zum Publikum, dass man die nicht verliert. Also das wäre ja einfach sehr ungünstig für alle, wenn man quasi vom Publikum ein bisschen weggedreht redet oder nur in eine Ecke redet und nicht sozusagen. Ich muss schon immer wissen, wo ist das Publikum und wie ist hier sozusagen die Ausrichtung. Und ich bin nie am Redepult. Ich bin ja als Moderatorin nicht die Rednerin und stehe nicht hinterm Pult. Und ich habe dann diesen kleinen Blindenstock, den man so hat, wenn man Führhund hat, den klebe ich auf den Boden. Es kann auch was anderes sein, aber egal, das ist einfach gut, weil man das schnell in der Tasche so zusammenfalten kann, immer dabei haben kann. Das klebe ich hin, dass ich immer eine Ausrichtung habe.
Wie machst du das, wenn du Informationen brauchst währenddessen? Du kannst jetzt ja keine Karten anschauen. Hast du irgendwas im Ohr oder gibt es da jemanden, der dir was einflüstert?
Ich habe angefangen, auch bei dieser ersten Veranstaltung, über die wir gesprochen haben, da habe ich gedacht, okay, ich brauche die Karten in Braille. Ne? Das Bild, so die Moderatorin hat da ihre Moderationskarten, die Fragen und dann habe ich die eben in Braille. Und ich bin ja eine schlechte Brailleserin, weil ich das super spät gelernt habe. Ich nutze das im Alltag eigentlich gar nicht. Und dann war ich mit den Karten auch eher überfordert. Dann bringst du die einmal in eine andere Reihenfolge und dann geht schon überhaupt nichts mehr. Ich habe wirklich mit ganz paar Stichworten nur und dachte, okay, das wird mir helfen. Es hat mir aber nicht geholfen, es hat mich gestresst. Und dann habe ich gedacht, okay, mir bleibt einfach nichts übrig. Ich muss das quasi so gut vorbereiten, dass ich es im Kopf habe. Das ist anstrengend und gleichzeitig glaube ich, wenn man sich die Mühe macht, ist es ein echter Vorteil, weil du dann gut mit den Fragen und mit dem Ablauf jonglieren kannst und variieren kannst, ohne dass du an Fragen klebst oder eine Frage stellst, die eigentlich schon längst beantwortet war, solche Sachen. Und wenn jetzt es so sein sollte, dass ich wirklich Informationen brauche, ich habe auch schon einige Male jetzt mit Knopf im Ohr gearbeitet. Das kann ein Vorteil sein, aber du brauchst auch jemanden, der nicht reinquatscht, wenn du es nicht brauchen kannst. Also da braucht man schon Profis. Ich hatte das neulich bei einer Veranstaltung, wo ganz viele Menschen nacheinander maximal, ich glaube, es war nur 90 Sekunden oder sogar nur eine Minute. Und es lief eine Uhr, die ich natürlich nicht sehen konnte. Und da hatte ich einen Knopf im Ohr und dann hat mir der Techniker immer gesagt, so ne, noch 10 Sekunden, so dass ich das quasi auch wusste und im Zweifel sagen konnte, so Zeit ist gleich um. Also sonst habe ich ja quasi ne, übers iPhone mache ich das meistens die Uhr. Wenn es nicht auf die Minute sein muss, ist das alles okay. Aber da muss es quasi auf der Sekunde sein, da brauchte ich einen Knopf im Ohr.
Visualisierst du deine Vorträge? Also machst du PowerPoint oder Ähnliches oder verzichtest du da ganz drauf?
Ich habe ein bisschen PowerPoint und manchmal verzichte ich auch ganz drauf. Im Sinne dieser Diskussion Death by PowerPoint, also dass ne, eigentlich alle Leute irgendwie keinen Bock mehr auf PowerPoint und viele Folien haben. Wenn, dann müssen die ja mittlerweile idealerweise so sein, dass du wirklich einen Gewinn davon hast, dass du vielleicht ein Bild bringst, was du so nicht so schnell in Worte bringst oder ein paar Schlagwörter oder mal ein Zitat oder so, aber nicht sowas wie, hier habe ich Ihnen 25 Folien mitgebracht, ich lese laut, Sie lesen leise mit, so nicht, genau.
Hättest du als jemand mit Schauspielerfahrung, Bühnenerfahrung irgendeinen Tipp für geburtsblinde Menschen, wenn die rausgehen auf die Bühne, etwas zeigen wollen oder Aufmerksamkeit eines Publikums, wo sie jetzt vielleicht gar nicht so wissen, ob die jetzt richtig zuhören. Was kann man so Quickfix-mäßig machen, sagen so, hey, also folgende 3-4 Sachen müsst ihr echt mal beachten, dann habt ihr mehr Präsenz.
Also ich glaube, diese Vorstellung, dass das Publikum wirklich da ist, um dir zuzuhören und dass sie grundsätzlich alle interessiert sind und so, das ist, glaube ich, echt eine gute Grundhaltung. Und Ich habe schon da, als ich die Seminare im Dialog im Dunkeln gemacht habe, da so die Erfahrung gemacht, das ist echt ein Vorteil, wenn du nicht siehst, dass jetzt jemand das Handy rausholt oder dass jetzt vielleicht auch tatsächlich jemand die Augen verdreht oder weiß ich ja nicht, ob es überhaupt vorkommt. Aber so davon ausgehen, die sind alle wirklich voll bei dir und so redest du auch mit denen. Und nicht mit dieser Angst, oh Gott, jetzt ist bestimmt schon die Hälfte eingeschlafen oder so. Also wenn du das im Kopf hinkriegst, das ist, glaube ich, schon gut. Und das ist ja eigentlich auch total logisch. Die sitzen ja wirklich da, weil sie wollen. Das ist ja nicht wie in der Schule in aller Regel. Also so, ne, gerade so Veranstaltungen sind ja auch sporadisch und die sind ja nicht jeden Tag und so. Also das ist schon mal so von der Grundhaltung, glaube ich, sich nicht entschuldigen, dass man da ist in der ganzen Grundhaltung, wenn du ungefähr weißt, was ich damit sagen will.
Würdest du sagen, es ist nützlich, wenn ich so ein lokaler Blindenvereins- oder DBSV oder sonst wie Vertreter bin, der sich an die große Öffentlichkeit wendet, vielleicht auch noch irgendwie Geld erzeugen möchte bei so einem Meeting, dass der Gestik trainiert?
Ich glaube, das macht keinen Sinn, das zu trainieren. Auch unter den wirklich sehr guten und vielleicht auch weltweit bekannten Rednern gibt es beides. Es gibt die, die super viel Gestik machen und auf der Bühne rumrennen und mit den Armen wedeln und schwenken und keine Ahnung. Es gibt auch die, die wirklich irgendwie wie ein Baum dastehen und fast nichts machen und genauso ihr Publikum haben und genauso begeistern und mitreißend sein können. Ich glaube, man muss das nicht. Und manchmal macht es vielleicht Sinn, weil man vielleicht wirklich was zeigen will, im Sinne von, wie man auch eine PowerPoint einsetzen würde oder so, wenn man jetzt irgendwie zeigen will, dass irgendwas, keine Ahnung, groß oder klein oder wie auch immer ist oder so. Ja, aber ich würde es auf keinen Fall antrainieren.
Wir sollen uns da nicht als defizitär verstehen, sozusagen.
Überhaupt nicht. Nee, 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 genau.
Ich höre immer, Augenkontakt sei sehr wichtig.
Ja, habe ich ja auch nicht. Also kann ich nicht,
Und simulierst du auch nicht
ja.
mehr?
Nö, nö, nö. Also ich drehe schon in der Podiumsrunde den Kopf dahin, wo Leute sind. Also das ist vielleicht auch noch eine ganz gute Sache, wenn man wirklich sowas wie eine Runde moderiert. Ich sorge immer dafür, dass ich mittig sitze, weil ich dann sozusagen mich ja locker nach links, rechts drehen kann. Was ich blöd finde, ist, wenn ich jetzt da 5 Leute sitzen habe und ich sitze quasi außen, dann ist es für mich ja viel schwieriger, mich dieser Person zuzuwenden. Und ich glaube, was vielleicht noch ein Tipp ist quasi das aus der Sicht des Publikums zu denken. Also ich bin ja quasi Dienstleisterin für dieses Publikum. Es geht ja nicht um mich. Es geht ja darum, dass die Veranstaltung gut ist und dass die nächste Referierende ein aufmerksames Publikum hat, dass die Bühne bereitet ist, solche Sachen. Also ich bin ja voll Dienstleisterin. Das heißt, ich denke immer, wie ist es jetzt für das Publikum? Also jetzt im Großen brauchen die jetzt mal was, was ein bisschen lustiger ist. Brauchen die jetzt mal was, was sie ein bisschen fokussiert? Das ist das eine. Und so denke ich ja auch, ich will nichts machen, was dem Publikum nicht nützt oder so. Wenn das jetzt einen wirklichen Nutzen fürs Publikum hätte, wenn ein geburtsblinder Mensch Gestik trainiert und es würde wirklich funktionieren, dann würde ich sagen, ja, warum nicht? Weil das ist dann Teil des Jobs. Aber ich glaube, es ist nicht nötig und es nützt dem Publikum auch nichts.
Ich denke mal, da gibt es trotzdem viel, über das man so als Mensch, der rausgeht und versucht, andere Menschen von etwas zu überzeugen, durchaus mal nachdenken kann und immer wieder da auch was lernen kann. Also mit Sicherheit und aber auch vielleicht mal lernen kann, dass man es als blinder Mensch oder als geburtsblinder Mensch, und da rede ich dann auch von mir, vielleicht auch mal überbewerten könnte, ne? Dass man auch mal denkt, ah, nur versteck dich nicht hinter deinem, ich kann das nicht, sondern mach's vielleicht trotzdem, ne?
Ich glaube tatsächlich, also weil wir jetzt auch so über die großen Motivationsredner und so weiter, und da gibt es echte Scharlatane, das ist gar keine Frage. Aber es gibt auch einfach welche, die es gut machen oder die zumindest auch ihr Handwerkszeug richtig gut drauf haben. Und ich finde, da kann man schon ein bisschen lernen, dass man sich nicht versteckt, sich das auch nicht zu sehr zu Herzen nimmt, wenn mal jemand was Kritisches sagt oder man irgendwie das Gefühl hat, das ist jetzt nicht so angekommen oder da hat mich jemand nicht so ernst genommen. Ich bin ja nicht nur blind, ich bin auch eine Frau, ich bin jetzt über 50. Also ich habe keine akademischen Eltern. Also es gibt viele Gründe, warum ich da manchmal stehen könnte und denken könnte, oh Gott, darf ich hier überhaupt sein? Und glauben die mir überhaupt? Und ich glaube, ein bisschen habe ich schon gelernt, dass die Gedanken gar nichts nützen. Ich hatte das große Glück, mich ein Jahr von Sabine Askodon coachen lassen zu können. Ich habe so ein Stipendium für gekriegt und so. Und das war toll, das hat mir schon viel gebracht.
Da hätte ich noch fragen wollen, wer hat dir das eigentlich bezahlt? Das ist ja bestimmt nicht nur mal so 100 Euro pro Woche.
Nee, ach, überhaupt nicht. Das war eine Unsumme. Die Griebel-Stiftung. Und die Griebel-Stiftung ist eine Stiftung, die unterstützt blinde Menschen und Forschung auch und so weiter. Eine relativ kleine und auch nicht besonders bekannte Stiftung. Die hat damals schon im Dialoghaus die Coaching-Ausbildung bezahlt. Und an die habe ich mich dann gewandt und die haben das finanziert, was echt ein Riesenglück war. Weil ich glaube, die Sabine Askodum hat mir jetzt nicht Sachen beigebracht, die mir nicht auch die Volkshochschultrainerin aus Pinneberg hätte beibringen können, um es jetzt mal ganz runterzubrechen. Aber dadurch, dass sie gesagt hat, so wird es funktionieren, und sie, Sabine Askodum, ist, wer sie nicht kennt, sie ist so die Grand Dame des Coaching in Deutschland, so 40 Bücher geschrieben und auch als Rednerin vielleicht die in Deutschland erfolgreichste Frau, ist mittlerweile 70. Sehr übergewichtig, sieht man auch, das war mir lange nicht klar, aber das ist zum Beispiel auch was ich gut von ihr lernen konnte, weil das ist natürlich gerade, wenn du auch so in Richtung Motivationsrednerin, das ist sie schon auch, redet und du bist eine Person, die... Vielleicht ist sie so, um eine Vorstellung zu haben, vielleicht ist sie 1,60 groß und wiegt sicher ihre 150 Kilo. Ich würde es jetzt einfach mal so, damit unsere Hörerinnen und Hörer eine Vorstellung haben. Ja, und das ist für sie aber auch kein Grund, nicht rauszugehen und nicht zu sagen, hier bin ich und so. Also sie macht ein bisschen was damit, sagt 2, 3 Sätze dazu zwischendrin mal. Aber so, das war alles super hilfreich, dass sie mich gecoacht hat, ja.
Schönes Schlusswort. Dörte, ich danke dir sehr herzlich für deine ausführlichen Auskünfte. Und wer noch mehr darüber hören möchte, es lohnt sich, dieses Buch zu lesen, auch wenn wir über den Titel so ein bisschen diskutiert haben heute. Wie man aus Trümmern ein Schloss baut, in jeder Hörbücherei könnt ihr es hören, können Sie es hören. Vielen Dank für die Zeit, die du für den DVBS-Podcast hattest.
Ich danke dir für deine wirklich richtig guten Fragen, Matthias. Es hat mir viel Spaß gemacht.